Der Palliatheker. Palliativimpulse vom Profi.
Ein mir bekannter Palliativarzt hat mal gesagt, die Corona-Krise ist die Stunde der Palliativcare. Mein Name ist Stefan Kostschewa, ich bin Chefredakteur von Palliativpflege heute. Heute ist mein Gesprächspartner Robert Bosch. Da wir uns schon seit langer Zeit kennen, sind wir beim Du, also hallo Robert.
Hallo Stefan.
Robert, sag uns mal ganz kurz eben, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so?
Ja, mein Name ist Robert Bosch. Ich bin von Haus aus psychiatrischer Krankenpfleger, habe lange, lange Jahre in der Psychiatrie gearbeitet mit Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen und Persönlichkeitsstörungen und bin mittlerweile so 23 Jahre im Hospiz- und Palliativbereich tätig, in der Fort- und Weiterbildung sowie aber auch jetzt momentan bei der SAPV, das nennt sich spezialisierte ambulante palliative Versorgung.
Ja, darf ich kurz einschränken oder beziehungsweise einschreiten? Erklär ganz kurz, was ist das? Was macht SAPV? Wer bekommt sowas? Was sind das für Leistungen?
Diese Leistung für die spezialisierte ambulante Palliativpflege, die gibt es schon seit 2007 und ist ein Recht für jeden Bundesbürger, der Palliativpatient ist. Das heißt, Palliativpatienten sind Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung, die fortschreitet mit einer hohen Beschwerdelast. Also diese Menschen haben ganz, ganz viele Beschwerden wie Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Wunden, chronische oder exulzerierende, die letztendlich...
Ganz kurz, was ist exulzerierend? Ganz kurz.
Exulzerierend ist, wenn ein Tumor nach außen bricht.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Oder aber auch zur Unterstützung für Pflegeheime, auch die spezialisierte ambulante Palliativversorgung greift auch in Pflegeheimen als Leistungserbringung für Palliativpatienten, aber auch in der Eingliederungshilfe.
Ah, okay. Wir haben natürlich ein kurzes, kleines Vorgespräch geführt und du hast geschildert, dass du im Rahmen dieser SAPV-Leistung auch schon in einem Pflegeheim sterbende Covid-19-Patienten versorgt hast. Kannst du ganz kurz deine Erfahrungen mal zusammenfassen?
Ja, also die Menschen in den Pflegeheimen, die gehören ja zu der Risikogruppe und dementsprechend haben die auch natürlich durch Krankenhauseinweisungen, durch Besucherkontakte den Covid-19-Virus dann bekommen und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, was das mit Senioren macht. Viele sind natürlich sehr, sehr vorerkrankt, also mit verschiedenen chronischen Erkrankungen, vor allem auch Atemwegserkrankungen. Und deshalb ist es bei Senioren in der Palliation, also als Palliativpatienten, besonders wichtig, die Schmerz- und Symptomkontrolle engmaschig zu begleiten mit dem pflegerischen Team des Pflegeheimes. Die Pflegeheime, die sind unterschiedlich aufgestellt, was die Vorschriften des Infektionsgesetzes angehen. Man kann aber sagen, dass alle inzwischen eine Kontaktsperre haben. Das heißt, diese Menschen, diese Patienten oder an dem Coronavirus erkrankten Menschen, die haben letztendlich zum einen die Last der Atemnot und des Viruses. Ja. Zum zweiten haben sie die Situation, dass sie durch diesen Virus isoliert sind. Und zum Dritten haben sie die Situation, dass sie letztendlich wenig bis gar keinen Kontakt zu Angehörigen haben.
Okay. Wie muss ich mir das so ganz praktisch vorstellen? Du hast ja gesagt, du hast, glaube ich, 2 oder 3 sterbende Covid-19-Patienten in Pflegeheimen schon begleitet. Wie muss ich mir das bildlich vorstellen?
Du Du kannst dir das so vorstellen, dass wenn du in einem Pflegeheim bist, die Covid-infizierte Menschen haben, dass die Pflegeheime natürlich dann auch die Wohngruppen so gestalten, dass ja, sie so eine gewisse Quarantäne innerhalb des Pflegeheims machen. Die hygienischen Richtlinien, die sind natürlich ganz streng und es ist natürlich auch so, dass vor dem Betreten des Wohnbereiches auch alle Schutzmaßnahmen erfüllt sind. Also das heißt Schutzkleidung, Mundschutz, Kopfhaube, Schutzkittel, Handschuhe bis hin zu den Schuhüberstülper. Und dann geht man natürlich total vermummt, ja, in dieses Zimmer und findet da einen Menschen, der erstmal ja mit der Situation klarkommen muss, ja.
Okay.
dass man keine Mimik sieht, ja, dass die Menschen so verpackt sind, je nachdem wie dieser Mensch auch ja kognitiv oder von seiner Aufmerksamkeit unterwegs ist oder eingeschränkt ist, ist es natürlich auch nochmal eine Herausforderung, diese Situation auch zu begreifen für diesen Menschen.
Ja. Okay.
Also was wollen die jetzt von mir, was ist da, ja?
Mhm.
Und die Kommunikationsgestaltung ist eine vollkommen andere. Ja. Also
ja.
Ich glaube, auch das ist das Wesentliche, die Symptomkontrolle, also die Linderung der Atemnot, vornehmlich Atemnot, ja, und Unruhe bei Covid-Infektionen.
Ja, auf die Symptomatik kommen wir gleich nochmal kurz zurück, aber gerade diesen Kommunikationsaspekt, den finde ich ja jetzt extrem spannend. Wie war das denn bei den beiden sterbenden Bewohnern, die du dort versorgt hast, wenn du da komplett vermummt in das Zimmer reingehst, waren die beide noch ansprechbar? Hast du mit ihnen kommunizieren können? Hast du ihnen erläutern können, warum du da so vermummt in das Zimmer kommst? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir kommen ja in dieser Phase, wo es wirklich eine Krise beinhaltet. Ja? Das Pflegeteam oder die Pflegeheime bereiten natürlich die Menschen vor. Schon lange zuvor wurde mit ihnen gesprochen, dass es ein Virus in der Welt gibt, der verlangt, dass man verschiedene Schutzmaßnahmen auch dann einleitet, wie Mundschutz und Kittel und. Viele Menschen, die nicht eingeschränkt sind von ihrer Gehirnleistung, haben das auch verstanden. Die anderen mussten natürlich auch, also ich sag mal, schrittweise dahin geführt werden, um ganz einfach die Situation zu verstehen. So, leider ist es natürlich so, wenn sich der Allgemeinzustand verschlechtert, dieser Mensch dann auch in die Sterbephase kommt, braucht es oft keine Worte mehr, sondern es braucht eine ruhige und eine achtsame Atmosphäre im Zimmer.
Ja.
Der Kontakt zu diesem Menschen sollte auch durch die Schutzkleidung nicht ohne Berührung sein.
Ah, okay.
Ja. Wir wissen auch in der Pflege, gerade in der, also in der Fachpflege, ja schon um die Richtlinien der Hygiene und speziell dann auch für den Coronavirus. Und das sollte nicht fehlen. Wenn wir von Palliativpatienten, von Hospiz und Palliativmedizin sprechen, ist ja ein wesentlicher Inhalt dieser Begleitung, den sozialen Tod zu vermeiden.
Auch. Was habe ich darunter zu verstehen?
Sozialer Tod kann man darunter verstehen, ja, dass Menschen, die sterbend sind, einsam und alleine, ohne jegliche soziale Beziehung, sterben.
Ah, okay.
Ja. Und ich denke, auch das ist die große Gefahr von einer strikten Kontaktsperre, die ja auch kontrovers diskutiert wird in der heutigen Zeit, was das mit den Menschen macht.
Ja. Okay.
Also wir sprechen ja, wenn wir jetzt von der Beschwerde Schmerz sprechen, ja nicht nur von einem körperlichen Schmerz, sondern von einem mehrdimensionalen Schmerz und vor allem von einem psychischen und einem sozialen Schmerz.
Ja, genau. In die Richtung wollte ich jetzt eigentlich auch gehen. Ein mir bekannter Palliativarzt hat mal gesagt, die Corona-Krise ist die Stunde der Palliativcare. Was kann denn Palliativcare bzw. Palliativmedizin bei sterbenden Covid-19-Patienten jetzt ganz genau, was können die leisten?
Die Voraussetzung ist auch bei Palliativpatienten, wenn es noch möglich und angemessen ist, nochmal nachzufragen, was dieser Mensch wünscht in der Situation einer Virusinfektion. Mhm. Ja. Es sind ja zwei Ebenen. Zum einen ist dieser Mensch unheilbar erkrankt, ja, mhm, und wird an dieser Grunderkrankung sterben.
Okay.
Er könnte aber früher sterben, ja, wenn er diesen Virus bekommt. Dementsprechend sollte man mit den Menschen, wenn es geht, oder mit den Bevollmächtigten nochmal diese Frage diskutieren und abwägen.
Okay.
Mag ein Mensch, ein Palliativpatient, der an Corona erkrankt ist, eine kurative Therapie noch?
Mhm.
Oder gilt hier die Patientenverfügung, das heißt keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr? Mhm. Dieses würde eine Beatmung und eine Einweisung ins Krankenhaus ausschließen.
Ah, okay. Okay.
Ansonsten kann die Palliativmedizin eine sogenannte Symptomkontrolle einleiten. Das heißt, dieser Mensch, der unweigerlich in eine Situation kommt von einer Lungenentzündung durch den Virus mit hochgradiger Atemnot, Fieber, Unruhe, dieses mit einem palliativen Team zu begleiten, medikamentös, das heißt Linderung von Atemnot, so dass dieser Mensch nicht das Gefühl hat, ersticken zu müssen.
Ja. Darf ich hier ganz kurz nochmal dazwischen gehen? Wie muss ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Ich meine, Luftnot kann man sich jetzt ganz gut vorstellen, das muss grausam sein, muss fürchterlich sein. Wie wird denn da ganz konkret jetzt interveniert? Gerade bei Luftnot, bei den Covid-19-Patienten, das hört man ja immer wieder, ne, dass die unter Luftnot leiden. Was macht ihr?
Also der erste Schritt ist erstmal mit dem Pflegeteam des Wohnbereiches auch nochmal diesen Menschen zu betrachten. Wir werden mit dem Pflegeteam, also mit den Fachpflegepersonen, sowie aber auch mit den Bevollmächtigten oder aber auch dem Betroffenen selbst einen Krisenplan entwerfen. Mhm. Das heißt, es gibt Medikamente für die Krisen. Mhm. Luftnot.
Was wäre das ganz konkret?
Ja, zum Beispiel bei Luftnot wäre das Medikament der ersten Wahl Morphin. Also
das Morphin kennen wir jetzt also eher so als Schmerzmedikament. Ja. Wie kann das denn jetzt bei Luftnot helfen?
Mhm. Also Morphin hat die Wirkung, dass es die glatte Muskulatur entspannt, also es entspannt die Zellen, sage ich mal vereinfacht, der Lunge zum einen. Mhm. Zum anderen wird durch das Morphin die Atemmuskulatur bzw. auch die Atemfrequenz reduziert. Also viele Menschen, die ja Luftnot haben, haben ja eine beschleunigte Atmung.
Ah, okay.
Das ist ja besonders anstrengend.
Mm-hmm.
Und das Morphin koppelt im Gehirn, also man könnte sagen im Gehirn, ja, die Angst ab.
Ah, okay.
Ja, also die Angst vor einem drohenden Erstickungstod.
Ah, okay. So. Also zum einen wird also die Frequenz des Atmens gesenkt und auf der anderen Seite ist es angstlösend.
Genau.
Ah, ja, okay.
Ja. Mhm. Zusätzlich, also man unterscheidet ja zwischen einer wechselhaften Atemnot oder einer kontinuierlichen Atemnot, das heißt eine ständige Atemnot, Atemnot bei Belastung oder Atemnot bei Ruhe.
Ah, okay.
Dementsprechend macht der Palliativmediziner bzw. das ganze palliativmedizinische Team, da ist der Arzt dabei, da ist die Palliativcare-Fachkraft dabei, und da ist die Altenpflegefachkraft dabei, die muss das ja auch nochmal besonders wissen, in was für Situationen sie dann auch Bedarfe gibt, wird durch den Krisenplan nicht nur Morphin gegeben, sondern wirklich in Akutsituationen dann auch sedierende Medikamente. Das heißt, Man gibt ein Medikament, um diesen Menschen in eine Situation oder in eine Lage zu versetzen, dass er schläft.
Okay, kann aber doch dann nur mit der Person selber, dem Betroffenen selber abgestimmt werden? Kann das auch, wenn er zum Beispiel eine Bewusstseinseinschränkung hat, über seinen Kopf hinweg entschieden werden, über Angehörige?
Über seinen Kopf hinweg nicht. Ich denke, das ist nochmal ganz wichtig, was du ansprichst. Auch Menschen, die für sich selbst nicht mehr entscheiden können, jetzt rein von ihrem logischen Denken her, sage ich jetzt
mal. Zum Beispiel bei Demenz, ne?
Zum Beispiel bei Demenz ist es in der Tat so, dass auch diese Menschen mitentscheiden können, wenn man sie mitnimmt in ihrer Ganzheit, ja, in der Abwägung, was ist jetzt zu tun, was für einen Krisenplan greift für diesen Mensch ganz individuell, ja. Das ist nochmal ganz wichtig, ja.
Okay.
Und natürlich dann auch auf der Grundlage von seiner Verfügung. Ja? Wenn er das schriftlich formuliert hat, ja, dann ist es klarer, wie wenn er das nicht formuliert hat und wir nach einem natürlichen oder mutmaßlichen Willen dann auch gemeinsam Durchblickpunkte suchen müssen.
Okay, das wird jetzt ganz, ganz deutlich. Meine Frage wäre jetzt noch, inwieweit könnt ihr aus der SAPV heraus die Kollegen in den Pflegeheimen unterstützen? Also für die eigenen Belange auch.
Wir unterstützen die Kolleginnen und Kollegen, indem wir nicht nur das Medikamentenregime, sage ich mal, besprechen, ja, sondern wir sprechen sie auch persönlich an, wie sie mit den Situationen klarkommen, was für Ängste sie auch haben hinsichtlich der Sterbephase durch Virus, Corona, ja. Also die Frage ist ja immer, sterben Menschen anders am Virus, wie irgendwo andere Sterbende, ja. Und wir besprechen natürlich auch, inwieweit sie auch in Krisensituationen, beziehungsweise nicht nur Krisensituationen, also bei Unsicherheiten, ja,
okay,
reagieren können, indem sie ganz einfach unsere Notfallnummer anrufen. Also wir sind 24 Stunden erreichbar,
ja,
aus der Pflege heraus, aus der palliativen Pflege heraus, sowie aus der Palliativmedizin heraus.
Okay.
Und die Absprache ist, bitte lieber vorher anrufen, ja, und die Sachen nicht für sich alleine auszuhalten. Ich denke, in Krisensituationen sowie auch in schweren Begleitungen ist Unsicherheit durchaus auch nichts Schlimmes. Ja? Im Gegenteil, es kann irgendwo auch den Menschen befähigen, erstmal wieder ein bisschen zurückzutreten, um die Situation als Ganzes nochmal zu betrachten. Und nicht nur immer rein auf die Medikamente sich zu stützen. Also wir medikalisieren ja in dem Sinne auch nicht. Für uns steht immer noch der Mensch als sterbender Mensch, der Mensch von mir aus auch mit Covid, ja, 19, aber es bleibt ein Mensch und es bleibt auch eine Abschiedsgestaltung für diesen Menschen, der einzigartig hier auf dieser Welt lebt und gelebt hat.
Und dann auch stirbt.
Auch stirbt. Und das ist eine ganz große Herausforderung.
Ah, okay.
Wie gehen wir mit der Abschieds- und Sterbekultur in diesen Corona-Zeiten um?
Dann verstehe ich euch als SAPV ein Stück weit so als Mittler zwischen dem Sterbenden, dem Team. Und dann hast du ja gerade auch noch die Angehörigen angesprochen. Du hast ja selber gesagt, es gibt eine Kontaktsperre. Die Angehörigen dürfen zum Beispiel aktuell jetzt noch nicht in die Pflegeheime. Das soll ja jetzt in einigen Bundesländern jetzt schon aufgehoben werden. Aber wie könnt ihr denn in so einer Situation Angehörige unterstützen von sterbenden Covid-19-Patienten?
Wir haben das so geregelt, dass wir auch kontinuierlich die Angehörigen anrufen, ja, bis hin, dass wir Gesprächstermine machen, dann bei uns im Büro oder auch im Pflegeheim, ja, in einem Nebenraum, ja. Und dass wir sie auch informieren, dass wir sie mit ins Boot nehmen, ja.
Okay.
Und wir begleiten auch hinsichtlich da auch die Wohngruppen, indem wir immer wieder auch so Empfehlungen machen, dass man auch durchaus kreativ sein kann, ohne dass man die Vorschriften unterläuft, also was Besuche antrifft. Okay. Was klar ist in vielen Pflegeheimen, ist, in der Sterbephase können die Angehörigen dabei sein.
Ah, okay.
Und das ist auch gut so.
Okay. Vielleicht noch so zum Abschluss. Was sollen nach deiner Einschätzung Pflegeheime in der Zukunft anders machen, wenn sich eine ähnliche Situation, so eine Pandemie, noch einmal wiederholen sollte?
Was können sie anders machen? Das ist eine schwierige Situation, weil ich meine, wir haben ja die Erfahrung mit anderen Infektionserkrankungen, MRSA oder Norovirus und. Ich glaube, die Heime werden gut beraten, auch hier nochmal kreativer nachzudenken, inwieweit auch bei Infektionen. Ich sag mal ein Beispiel. Es gibt ein Pflegeheim, die haben vor ihrem Empfang oder vor ihrer Haustüre sozusagen, haben sie so einen schönen Jägerzaun gemacht. Ja, so einen schönen Jägerzaun. Und da haben sie dann schöne Blumenkästen so dran gehangen. Und die Besucher oder die Angehörigen und die Bewohner können sich über diesen Zaun wunderbar unterhalten. Ja.
Okay.
Also ich finde das richtig, richtig, richtig klasse. Ja. Mhm. Ich finde das auch gut, wenn Pflegeheime wie in einem anderen Pflegeheim, das ich kennenlernen durfte, so einen Wohnbereich speziell für Corona-Patienten nochmal eingerichtet wurde, mit einem extra Aufzug, so dass es doch wirklich auch für die anderen Bewohner nicht so eine Belastung ist, beziehungsweise so Angst schürt.
Yeah.
Ich glaube, es ist auch den Einrichtungsleitungen nochmal gut zu raten, auch hier immer wieder Unterweisung zu machen. Was bedeutet denn eigentlich Infektionen? Was sind Pandemien? Wie können wir umgehen? Ja? Für wen gilt letztendlich auch eine palliative Begleitung?
Genau.
Für wen muss auf jeden Fall auch ganz klar eine kurative, also eine heilende Behandlung greifen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, weil es weckt so viele Fantasien. Ja? Was machen wir, wenn jetzt eine Infektion ist?
Genau.
Wer muss jetzt behandelt werden? Wer muss ins Krankenhaus? Ja, ich denke, das ist so ein Durchschnittsthema. Und ich denke auch, oder ich denke nicht nur, man weiß ja auch, dass uns dieser Coronavirus noch locker 2-3 Jahre begleiten wird. Ja. Und auch da nochmal zu gucken, wie können wir den Alltag so gestalten, dass die Menschen auch noch das Gefühl haben, Mensch zu sein. Ja. Und nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen sitzen und warten, bis die Maskierten zu ihnen kommen.
Super, das war, finde ich, ein ganz, ganz tolles Abschlusswort. Das waren auch wirklich viele wichtige Informationen, die wir sehr gut gebrauchen können. Wir bleiben dran am Thema. Das war Robert Bosch, Mitarbeiter eines SAPV-Teams. Ich bedanke mich herzlichst. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Robert.
Vielen Dank.
Der Palliativ-Ticker. Palliativimpulse vom Profi.